9EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortung für US-Radio 104,8, Europe Direct, Landkreis Osnabrück, Michael Steinkamp. Ja, und damit begrüße ich auch zur letzten Ausgabe von Moin EU im Jahr 2025. Und wir beschäftigen uns heute mit einem der europäischen Exportknaller überhaupt. Es geht nämlich um das Weihnachtsfest. Jawohl, die Weihnachtsausgabe von Moin EU. Und wir gehen aufs europäische Weihnachtsfest ein. Und ein paar Fun Facts zum Thema Weihnachten und ein paar Sichtweisen aus anderen europäischen Ländern haben wir auch. Und wenn ich wir sage, dann sind das außer mir, dem Europe Direct für den Landkreis Osnabrück, Michael Steinkamp ist mein Name, auch das Europe Direct für Kiel unter der Leitung von Ralf Rose. Und Martin Schmidt vom Europe Direct Steinfurt ist auch dabei. So, aber ja, wenn ich so sage, Exportschlager, dann meine ich damit, dass das Weihnachtsfest in der heutigen Zeit, ja, dass das, man könnte sagen, sowas wie eine europäische Erfindung ist und über die verschiedenen Bewegungen, den Kolonialismus, aber auch über die Auswanderungsbewegung in die Welt getragen wurde. Und selbst heute kennt man in Singapur Weihnachtsmärkte. Ich kann noch sagen, ich war schon mal da. Warum das so ist, da wollen wir jetzt ein bisschen dahinterhergehen und was dazu sagen ist, das wollen wir jetzt ein bisschen erörtern. So, und jetzt habe ich auch genug gesabbelt und übergebe das Wort mal an meinen Kollegen Ralf Rose vom Europe Direct in Kiel.
Ja, moin auch von unserer Seite hier aus Kiel. Ich sitze hier nicht alleine im Studio oder im Büro, sondern ich habe heute zwei Kolleginnen da, die sich gleich vorstellen. Ganz kurz vorweg, Michael hat es gesagt, wir wollen über Weihnachten sprechen, über unterschiedliche Perspektiven auf Weihnachten, unterschiedliche Diskussionen und selbstverständlich, wie wir alle wissen, ist Weihnachten das Fest der Liebe, des Friedens und auch der Versöhnung natürlich. Und das nehmen wir sozusagen zum Anlass, um heute meine beiden Kolleginnen hier mitmachen zu lassen. Denn wir haben einmal hier zu Gast Alexandra Chulanova, die kürzlich ein Praktikum bei uns absolviert hat. Sie stammt ursprünglich aus Russland. Und wir haben unsere Social-Media-Referentin hier, Veronika Reinbold, die ursprünglich aus der Ukraine stammt. Und im Sinne der zukünftigen Nachbarschaft, die man dann hoffentlich irgendwann einmal wieder pflegen kann, wollen wir auch mal hören, wie es denn eigentlich in diesem Teil Europas so mit den Weihnachtsfeierlichkeiten aussieht. Aber stellt euch doch nochmal selbst vor. Genau.
Ja, hi, ich bin Veronika. Genau, ich bin, wie Ralf schon gesagt hat, für Social Media und das Online-Management zuständig. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, aber komme ursprünglich aus dem Donbass.
Ja, guten Tag, ich bin Alexandra oder eben auch Sascha. Ich komme aus Russland, wie eben auch Ralf meinte, aus Moskau. Da bin ich auch aufgewachsen. Hier habe ich Politikwissenschaften studiert und jetzt an der EUS ein Praktikum gemacht. Ja, jetzt ist mein Praktikum vorbei.
Genau, letzter Tag, Abschluss noch einmal mit Podcast aufzeichnen.
Das ist faszinierend. Ja, ich möchte aber hier auch noch erstmal Martin Schmidt begrüßen, der kommt vom Europe Direct Steinfurt. Und wenn wir gleich auf die Traditionen eingehen, ja, dann können wir vielleicht da auch noch überleiten, denn das Europe Direct Steinfurt ist beim Kreis Steinfurt angesiedelt, beim Kulturbüro. Martin Schmidt, was gibt's denn da zu berichten?
Ja, also hast ja schon ganz kurz was zu mir gesagt und was wir machen. Genau, wir sind beim Kulturbüro angesiedelt. Das ist insofern besonders. Ich glaube, es gibt es in Deutschland, europaweit bei den Europe Directs gar nicht so oft, aber dass wir halt versuchen, viel in Kulturveranstaltungen zu gehen. Das heißt, irgendwie Angebote zu machen, wo Menschen zusammenkommen, wo künstlerische Eindrücke noch mit reinkommen und da irgendwie auch dann, weiß ich noch mal, einen anderen Ansatz so zu wählen in unserer Europaarbeit. Und genau, deswegen auch heute das Thema, fand ich ganz spannend. Auch wenn wir jetzt konkret an Weihnachten keine Angebote haben vom Kulturamt, da ist die Verwaltung auch im Urlaub. Aber ja, da so ein bisschen den Blick drauf zu werfen, da freue ich mich drauf.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztens mal in einem Film gehört, ja, von allen Feiertagen hat Weihnachten wohl die beste PR-Abteilung. Insofern kann ich dem nur zustimmen. Und wenn wir da einsteigen wollen, da gehe ich mal gleich wieder nach Kiel. Wie ist denn das? Wir wissen ja teilweise, wie wir Weihnachten feiern, aber eine der ersten Fragen, starten wir mal ganz konkret mit dem leiblichen Wohl. Ralf Rose hat mir das so aufgeschrieben und ich fand das faszinierend. Wie ist es denn mit dem kulinarischen Kartoffelsalat und Bratwurst oder Bockwurst oder gibt es den berühmten Weihnachtskarpfen? Wie ist das denn in Kiel?
Ja, also Kartoffelsalat und Würstchen ist tatsächlich hier in Schleswig-Holstein, soweit ich weiß, relativ weit verbreitet, zumindest für den Heiligen Abend, obwohl das ja eigentlich, sage ich mal, erstmal so ein bisschen sehr simples Essen ist, gar nicht so sehr festlich klingt. Weihnachtskarpfen habe ich tatsächlich selber noch nie gehabt, aber ich weiß auch von Freunden und Familie, dass das hier in Schleswig-Holstein auch in vielen Haushalten gang und gäbe ist. Ansonsten klassisch natürlich Rotkohl, Kartoffeln, Braten, sei es jetzt Geflügel oder auch Wild. Ja, da ist eigentlich alles mit dabei. Wie ist denn das bei euch? Gibt es da immer ein spezielles Essen in der Ukraine oder in Russland? Immer das Gleiche sozusagen oder ist das auch regional unterschiedlich? Also ich meine, man kann es ja in Schleswig-Holstein schon schwer fassen, ist jetzt nicht so, dass wir alle das Gleiche essen würden. Wahrscheinlich ist es bei euch auch ein bisschen different. Erzählt mal.
Ja, es ist bestimmt auch sehr von Familie zu Familie sehr unterschiedlich. Ja, vor allem, weil dass man gerade einfühlt, dass man eigentlich auch 40 Tage, glaube ich, oder 30 Tage vor Weihnachten auch fastet. Also ist Fastenzeit, da verzichtet man auf tierische Produkte. Und dann zu Weihnachten gibt es dann auch wieder Fleisch und so auf dem Tisch. Ja, und so besondere Gerichte, also Fleischgerichte. Und dann, also für uns Kinder war das so, dass wir halt auf Süßigkeiten noch verzichtet haben vor allem. Und dann zu Weihnachten gibt es ja auch wieder Schokolade und so ganz viele Süßigkeiten. Genau, dann, und wie ist das bei euch? Also bei uns ist das so ähnlich. Fastenzeit beginnt 40 Tage noch vor Weihnachten und dann ist Heiligabend eher so magere Speisen auf dem Tisch, so ein bisschen wie in Polen auch. Du hast dann halt kein Fleisch, kein Fisch manchmal auch in einigen Regionen, sondern eher sowas wie Wareniki und Borsch ganz traditionell. Wareniki sind so Teigtaschen gefüllt mit unterschiedlichen Sachen. Kannst du eigentlich mit Ahnung füllen, mit Kartoffeln, mit Kraut, einige füllen das mit Kirschen. Borsch ist so eine rote Bierschaussuppe. Aber eigentlich essen wir das ganze Jahr lang über sehr häufig. Deswegen ist an Weihnachten, also das sind wirklich sehr traditionelle Weihnachten. Deswegen steht an Weihnachten eher etwas ja Besonderes auf dem Tisch, würde ich sagen. Aber in Polen, soweit ich weiß, auf jeden Fall haben wir noch dieses traditionelle Konzept auch, dass auf jeden Fall bei denen die Borsch auf den Tisch kommt und dass da auf jeden Fall kein Fleisch mit dabei ist.
Für Dänemark, wir sind ja hier dicht an der dänischen Grenze, unseren dänischen Nachbarn ist das so, die haben, habe ich gehört, ein spezielles eine Nachtischtradition sozusagen. Die haben das sogenannte Risalamande, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Risalamande, das ist also eine Reispudding-Creme mit Vanille, Sahne und gehackten Mandeln mit Kirschsoße. Wie ich gehört habe, ist das wohl nicht nur in Dänemark, sondern auch in anderen skandinavischen Ländern verbreitet. Und dann gibt es das sogenannte Mandelleck, nämlich das Mandelspiel. Das heißt, in einem dieser Desserts ist eine ganze Mandel verborgen. Und wer also nun das Dessert mit der ganzen Mandel hat, der bekommt dann nochmal ein extra Geschenk.
Nicht schlecht.
Ja, apropos Desserts, bevor ich das vergesse. Wir haben bei uns in der Ukraine noch, also ganz verbreitet in vielen Teilen der Ukraine, Kuta. Das ist so eine Weizenbrei-Mischung. Manche machen das auch mit Reis, Honig, Rosinen, genau, mit Nüssen. Und das ist ein ganz traditionelles Essen, soweit ich weiß, ist das noch von der vorchristlichen Zeit. Und das steht so ein bisschen dafür, ja, wenn die Familie am Tisch zusammenkommt, sozusagen auch für die Ahnung, um sich an die zu erinnern. Und dann wird dazu Kompott gemacht oder Svar. Und genau, dann riecht immer vor Weihnachten so das ganze Haus nach Kompott, nach Trockenfrüchten. Und dann weiß man so ein bisschen, ja, es ist Weihnachten. Das ist immer ganz schön. Und das ist auch etwas, was es bei uns zum Beispiel so nur zu Heiligabend gibt, in der Regel.
Aha, das ist ganz interessant, weil wo vorhin Polen gesagt wurde, tatsächlich ist es in meiner Familie oder in der Familie meiner Frau schon so gang und gäbe, dass es immer Weißwurst nach einem schlesischen Rezept gibt, also das auch aus dem quasi aus dem heutigen Polen stammt und dazu dann Kartoffelstampf und Rotkohl in der Tat. Ja, aber Martin Schmidt, was gibt's denn in Steinfurt auf den Tisch?
Ja, jetzt muss ich mir die Blöße geben. Ich bin ja selbst zugezogen. Das heißt, ich muss mir das alles kulturell aneignen. Ja, wir sind ja auch gar nicht so weit voneinander entfernt, Osnabrück und Steinfurt. Deswegen, also, was hier auf jeden Fall ein Ding ist, und das ist immer ein Ding, wenn es kalt ist, Grünkohl. Und ich habe auch schon gehört, dass das tatsächlich auch einige Leute hier an Weihnachten essen. Ist persönlich mein Fall nicht so unbedingt, aber auf jeden Fall ein Ding.
Mit Zucker oder ohne?
Den gibt es auch mit Zucker.
Grüße gehen raus an unsere Kollegin Tomke in Oldenburg, die heute leider nicht dabei sein kann, weil das ist ja natürlich die Grünkohlkapitale des Landes. Auf jeden Fall, Grünkohl ist auf jeden Fall ein Ding. Aber kommen wir mal weiter.
Ja,
Ich bleib.
Moment mal, Bremen ist ja
Ja.
auch nicht ganz außen vor.
Oh, Bremen. Ja, hallo erstmal. Ja, später dazugekommen, wie ich sehe. Ja, das ist ja eine schöne Überraschung. Horst Seele-Liebetanz aus Bremen hier in unsere kleine Weihnachtskonferenz. Ich habe dich vorhin nicht begrüßen können, weil ich hier sozusagen im Studio über zwei Monitore arbeite. Deswegen habe ich dich noch nicht gesehen. Aber umso schöner. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Europe Direct Bremen. Ja, dann, wir sind gerade bei der kulinarischen Abteilung. Was ist aus Bremen beizusteuern?
Ich freue mich, ich habe nur reagiert beim Grünkohl, weil Kohl und Pinkel ist ja in Bremen natürlich die große Geschichte. Aber nicht nur für Weihnachten, sondern im Grunde in der ganzen kalten Jahreszeit, die nicht mehr so kalt ist wie früher. Ich erinnere mich, vor 20 Jahren bin ich nach Bremen gezogen, da war es so klirrend kalt. Da freute man sich dann wirklich in einen Gasthof irgendwann einzukehren und Grünkohl und Pinkel zu haben und dazu dann die entsprechenden Getränke oder so. Mittlerweile ist halt tatsächlich dieses Framing, wie man heutzutage so schön sagt, nicht mehr gegeben. Aber auf jeden Fall Kohl und Pinkel ist noch die große Nummer hier in der Gegend in Bremen und umzu, wie man sagt.
Sag doch nochmal, Horst, was genau ist Pinkel? Also meine Frau kommt aus Bremen, ich weiß es, aber vielleicht weiß es nicht jeder Zuhörerin.
Also ich bin auch ein Zugewanderter, insofern muss ich mich da so ein
Das klingt
bisschen
ja eklig.
vorab entschuldigen, aber ich glaube, Kohl und Pinkel. Ich glaube, das hat was damit zu tun, habe ich zumindest als Story immer gehört, dass du diesen Grünkohl hast, der sehr lecker sein kann, also herzhaft und heftig oder schwer. Und dazu hast du dann diese gebrühten Würste. Und wenn man reinsticht, dass dann da manchmal eben das Fett rausspritzt aus der Wurst. Und das war der Pinkel. Ich weiß es nicht, aber vielleicht bin ich auch vollkommen falsch. Das ist aber mein Verständnis von Kohl und Pinkel.
Kiel löst dann mal eben auf.
Ich weiß es nicht genau. Da müssen dann die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Genau. Aber ich dachte, Pinkel, dachte ich, sei Grützwurst. Das ist ja eigentlich gar keine richtige Wurst, oder?
Ja, aber das ist ja wahrscheinlich reden wir über das Gleiche. Ich spreche von dieser Grützwurst, die da möchte man auch nicht genannt, ganz genau wissen, was da alles drin ist. Aber diese Wurst irgendwie, die sehr reichhaltig ist, schmeckt euch ja auch lecker, wenn man das mag. Und wenn man da reinsticht, dann spritzt das eben raus, ne? Aus dieses Fett, was da rauskommt, aus dieser Grützwurst. Ich glaube, da sind wir auf einer Argumentationsschiene sozusagen. Kiel und Bremen.
Auch mit Knipp verwechselt. Da gibt es noch so eine Bremer Speise, Knipp.
Das
Aber
ist was
wir kommen
ganz.
nämlich vom Thema ab. Also,
Es geht um die Wurst. Es geht hier auf jeden Fall um die Wurst. Ja,
Ja.
ich höre es schon. Nein, klar. Das machen wir auch nochmal. Das ist ja auch ein europäisches Thema. Hier bei Moin EU von den norddeutschen Europe Direct Zentren wird es auch noch, ich kann vielleicht schon mal sagen, vielleicht auch in absehbarer Zeit eine Sendung zu europäischen Spezialitäten geben, weil das ist ja auch ein großes, großes Thema. Da widmen wir uns dann dem. Aber wenn wir uns vielleicht vom Kulinarischen so ein bisschen wegbewegen auf die anderen Weihnachtstraditionen und vielleicht auch, wie das in die Welt rausgekommen ist von Europa, dann gibt es ja auch vielleicht noch anderes zu erzählen. Ich frage mal eben wieder in Steinfurt nach, weil der Mann vom Kulturamt, der weiß das mit Sicherheit am besten. Welche Weihnachtstradition, was würdest du denn sagen, Martin, ist denn wohl die prägendste, die es von Europa raus in die Welt geschafft hat? Was ist deine Einschätzung?
Boah, da kann ich jetzt auch nur spekulieren, aber ich würde sagen, Schenken, Dinge zu verschenken. Und das ist dann wahrscheinlich vielleicht auch schnell gar nicht mehr so romantisch, sondern da geht es da natürlich auch viel um Verkaufen und Handel und so weiter. Also das auf jeden Fall, glaube ich, der Exportschlager schlechthin. Und natürlich halt, weiß nicht, was dann damit verbunden ist, sich wohlige Familie zusammenkommen. Ich denke, das ist schon das, was halt wirklich da verfängt, weil es ja auch von der ganzen Geschichte einfach so super super gut anknüpfen kann, wenn man irgendwie da behaglich zusammensitzt im Familienkreis, irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommt. Muss aber sagen, da habe ich selber gar nicht so viel Erfahrung. Ich finde es vor allem immer spannend, weil ja doch irgendwie diese ganzen Bräuche, vielleicht kann mir da jemand von euch weiterhelfen, irgendwie doch sehr winterbezogen sind. Weiß nicht, hat schon mal jemand von euch Weihnachten auf der Südhalbkugel gefeiert? Das ist ja dann wahrscheinlich, oder in warmen Regionen, stellt man sich da
Also,
auch einen Tannenbaum hin? Hat es der Tannenbaum so weit geschafft?
vielleicht kann ich da mal kurz ein ganz persönliches Ereignis zurückmelden. Meine Frau, die macht gerade eine Weltumsegelung und ist im Moment angekommen in Australien und sagte, es wäre so abgefahren, bei 25 Grad Weihnachtsdekoration übrigens zu sehen. Also da ziehen die Nummer auch knallhart durch. Das passt so gar nicht für sie zusammen, ne? Weihnachten und solche Temperaturen. Aber dass bestimmte Länder da eben total auch mitmachen, obwohl das nicht so das klassische Bild ist, wie wir uns das vorstellen, mit dem Weihnachtsmann, der auf dem Schlitten über Schnee zu uns kommt, um dann da durch den Schornstein einzusteigen oder sowas. Eine andere Frage, die ich übrigens auch noch gerne hier mit einbringen würde, ist, das ist, irgendwie ist ja Weihnachten so eine christliche Geschichte. Oder hat jedenfalls Zusammenhänge mit dem christlichen Glauben. Und wie ist das eigentlich mit den ganzen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die jetzt irgendwie in anderer Konfession sind? Wie gehen die damit um? Da bin ich manchmal überrascht, wenn ich zum Beispiel bei uns unten um die Ecke ist ein Kiosk, der von Kurden betrieben wird. Und die haben jetzt auch so einen kleinen Plastikweihnachtsbaum rausgestellt. Ob das nur so eine Dekoration ist, die einfach nur, weil man das jetzt gerade macht, im Dezember stellt man Weihnachtsbaum vor die Tür oder wie die damit umgehen. Ich finde das, weil ich komme so ein bisschen drauf, weil ihr gerade aus Kiel berichtet hattet über die Ukraine und die Gepflogenheiten da und die Sitten da, dass man da so ein bisschen den Mindspace öffnet irgendwie gegenüber allen verschiedensten Gruppen, die wir in unseren Städten haben, ne?
Ja, Kiel, wie sieht das aus? Was würde Kiel sagen? Was ist denn vielleicht auch prägend, was vielleicht auch vielleicht aus dem Osten Europas an Weihnachtstradition rübergegangen ist, raus in die Welt über einen großen Teich oder sonst was?
Ja, das geht dann an euch beide. Vielleicht auch das, der religiöse Aspekt. Ich meine, weder war ich je in der Ukraine noch in Russland, aber soweit ich gehört habe, ist es orthodoxe Kirche mit anderen Traditionen und Ritualen. Wie sieht das da bei euch aus?
Also auch orthodox? Also meine Familie, ja. Genau. Ich glaube, es ist schon sehr ähnlich, also jetzt was so in die Kirche gehen angeht und so, aber so der Gottesdienst an sich ist schon sehr anders. Genau, also es gibt an Weihnachten immer am 6., weil ich kann das beispielsweise immer ganz cool, wenn man jetzt wahrscheinlich vermuten würde, wenn man weiß, wie orthodoxer Gottesdienst abläuft. Also es wird nämlich auch nicht gesessen, es wird die ganze Zeit gesungen und dauert auch manchmal über 2 Stunden. Aber ich fand das immer sehr cool, weil dieser Gottesdienst in Weihnachten geht immer um 12 Uhr in der Nacht los. Und sonst darf man ja auch als Kind nicht so lange wach bleiben und auch vor allem auch nicht zu Hause. Das fand ich immer so ein kleines Abenteuer. Und dann am Ende, wenn man so die 2 Stunden auch geschafft hat oder sogar mehr, gab es auch immer so Geschenke von der Kirche und auch immer ganz viele Süßigkeiten und Schokolade und so. Also ich fand das immer ganz cool. Und dann kommt man irgendwie gegen 3, 4 Uhr in der Nacht wieder zu Hause an und genau, schläft dann bis irgendwann Mittag. Und dann gibt es halt Essen. Das fand ich beispielsweise auch ganz cool, so von diesen religiösen Traditionen. Genau. Und kennst du das auch so mit
Man
diesen?
kommt hier erst um 4 Uhr morgens nach Hause und schlaft und dann irgendwann mittags um 12 Uhr gibt es die Bescherung, ja, wo ihr die Geschenke bekommt, ja.
Ja, oder manchmal auch in der Nacht schon.
Wahnsinn,
Das ist
toll.
sowieso eine interessante Frage, auch noch kulturell. Wann gibt es die Geschenke? Da müssen wir also bei uns in der Bundesrepublik ist es ja so, dass 24. Dezember, Heiligabend, nicht, da ist ja das große Aufreißen der Geschenketüten angesagt. In den angelsächsischen Ländern natürlich der 25., nicht? Also der Morgen nach dem Heiligen Abend. Aber wie sieht's denn so generell aus? Was gibt es denn sonst dazu noch zu sagen?
Wir wollen das vergleichbar mit dem Kirchenbesuch?
Ja, auf jeden Fall. Aber im Vergleich zu Sascha fand ich den Kirchenbesuch nicht ganz so toll. Also es ist halt, man geht zum Beispiel bei uns ist es so, man geht dreimal in die Kirche. Genau, also bei uns in der Ukraine ist es so ähnlich. Man geht ganz traditionell entweder direkt in der Nacht in die Kirche oder halt am Morgen früh. Und ja, das war immer als Kind ganz interessant, dieses ne, Nacht dreimal um die Kirche gehen, alle kommen halt einfach zusammen, es ist so eine festliche Weihnachtsstimmung irgendwie, aber dann fängt das Ganze an mit, du stehst die ganze Zeit in der Kirche, du kannst dich nicht hinsetzen, bei uns in der Kirche ist immer nur an den Rändern Platz für alte Menschen und der Rest muss dann praktisch die ganze Zeit stehen und das wird vielleicht vor allem, wenn man so im Kindesalter ist, wird das dann irgendwann mal anstrengend nach ein paar Stunden. Ne? Ja, das ist so bei uns die Sache. Und von anderen Kulturen kenne ich das, also zum Beispiel von meinen besten Freundinnen, die hierher gezogen sind aus dem, beziehungsweise die ihren Ursprung im Irak oder in anderen Ländern haben, in der Türkei zum Beispiel, dass die sich so ein bisschen ja angepasst haben, ne, an den 24. und dann Weihnachten auch am 24. feiern mit Geschenken. Das haben wir auch so gemacht, weil ursprünglich war ja Weihnachten nach dem alten Kalender, wie es auch noch in anderen osteuropäischen Ländern ist, am 6. und am 7. Und mittlerweile ist es ja so, dass sich das in der Ukraine zum Beispiel geändert hat. Jetzt ist es offiziell am 24., 25. Genau.
Entschuldigung, du sagst 6., 7. Januar oder Dezember?
Genau. Januar.
Okay, alles klar, ja. Okay.
Nachdem, ich glaube, ist das der gregorianische Kalender?
Ich meine, das ist so, ja. Was ich jetzt noch fragen wollte, ist auch ganz interessant zum Beispiel, die Kirche ist ja schon angeklungen und man muss ja einfach sagen, Weihnachten als solches und auch die Weihnachtsbräuche, die sind ja, ich sag mal, nicht aus einer Überzeugung oder einer Religion gewachsen. Es ist nur so, dass sich das Christentum, ich sag mal, da bedient hatte. Wäre das Christentum ein DJ, würde ich sagen, die haben gesampelt, ja, weil der Brauch zum Beispiel, also erstmal diese zeitliche Festlegung, das ist ja interessant nach den unterschiedlichen Kalendern, die sind ja ursprünglich nur gekommen hier in Europa aufgrund einer ursprünglich sehr germanischen Angelegenheit, nämlich der Feier zur Wintersonnenwende. Nicht? Also wenn man den kürzesten Tag des Jahres hatte, das war glaube ich der 21. Dezember immer, und dann wieder sich auf die neuen, praktisch auf die neue Saison eingestellt hat, wenn man wieder säen konnte, ja, weil es war ja früher die Frage, ja, im Winter war natürlich es mit der Aussaat und so, war natürlich Essig und da mussten die Menschen ja den Jahreszeiten auch ihre Ernährung anpassen und daher hat man das gefeiert und da hat sich das Christentum so ein bisschen draufgesetzt natürlich, erstmal weil man ja sich auch weiter verbreiten wollte und nur mit dem Schwert bekehren, das hat dann auch nicht geklappt, also hat man ganz schlauerweise sich verschiedene Traditionen geschnappt und das gilt auch zum Beispiel für den Weihnachtsbaum. Interessanter Fun Fact am Rande, in Kirchen selber dürfen eigentlich streng genommen erst seit 1982 Bäume aufgestellt werden. Das hat der damalige Papst Johannes Paul da so verfügt. Ich fand das total interessant, weil ich habe gedacht, es ist eigentlich so lange ich denken kann, dass in der Kirche auch Bäume stehen, aber offiziell hat der Vatikan das erst 1982 erlaubt. Das ist vielleicht nur so als kleiner Fun Fact am Rande. Wenn ich jetzt so grundsätzlich einmal sage, ja, Weihnachten ist natürlich insofern für die Wirtschaft auch immer sehr interessant. Handel und Gastronomie schauen auf diese Zeit, die ganzen Weihnachtsfeiern. Alleine ich hatte diese Woche zwei, aber wir schweifen ab. Das ist natürlich auch ein großer Treiber. Wie ist die Meinung? Könnten andere Feste, ich sag mal zum Beispiel der Ramadan, dem auf Dauer den Rang ablaufen? Wie schätzt ihr das ein?
Aber nochmal Nachfrage. Du hast eben gesagt, das mit dem Weihnachtsbaum. Wie ist denn die Geschichte vom Weihnachtsbaum? Ich kenne sie nicht.
Da würde ich auch gerne nochmal nachhaken.
Ja, also okay. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, wenn man ganz in der Geschichte zurückgeht, die Germanen haben immer sogenannte Wintermaien aufgehangen. Das waren immer grüne Zweige. Daher auch übrigens die Tradition, einen Tannenbaum zu nehmen. Weil klar, andere Bäume, Buchen, Eichen, die sind eben nicht immer grün. Und das war ganz ursprünglich ein Fruchtbarkeitssymbol. Man wollte damit auf der einen Seite die bösen Geister der kalten Jahreszeit vertreiben und natürlich im Prinzip dafür beten, ganz vom Grundsatz her, dass man eben genug zu essen hatte, auch in der kalten Jahreszeit, wo man eben nicht das Feld bestellen konnte und die Früchte eben nicht am Baum hingen. Und das haben die Germanen gemacht und im Prinzip ist das dann so aufgenommen worden. Erstmal natürlich von den Römern, die praktisch Teile Germaniens dann auch natürlich erobert hatten. Und das ist halt übernommen worden und dann natürlich von der Kirche. Und ich habe nachher noch eine ganz interessante Geschichte zum Thema Weihnachtsbaumschmuck und wann Weihnachtsbäume eigentlich öffentlich gezeigt werden. Aber die hebe ich mir zum Schluss aus auf. Aber tatsächlich war es so, dass die Geschichte wo derart war, dass in Kirchen sollten die Bäume noch eine ganze Zeit draußen bleiben. Also vor der Kirche war okay, aber in der Kirche nö. Also von daher, und ich fand das eigentlich einen sehr interessanten Fakt, weil man denkt ja gerade so, der Weihnachtsbaum ist so eine Sache, die ist auch gerade von Europa raus in die Welt gegangen und wirklich überall, in China, muslimischen Ländern und auch in anderen Regionen, die nicht unbedingt christlich geprägt sind, weiß man halt, was ein Weihnachtsbaum ist. Und dieses Symbol, das hat für Weihnachten, das hat ist schon ein enormer Verbreitungsgrad, finde ich. Und da muss man ganz klar sagen, das ist eine Sache, die Europa sozusagen ja zum Weltkulturerbe beigesteuert hat. Aber durchaus auf verschiedenen Ebenen.
Aber an der Stelle würde ich doch gerne nochmal einhaken, weil ich hatte genau an dem Punkt einfach eine persönliche Erfahrung gemacht mit einem Freund, der jüdisch ist, und fragte, ja, wie sieht denn das aus bei euch? Und also die wohnen in Leipzig, ne? Er ist jüdisch, sie ist, irgendwie katholisch oder protestantisch. Und er sagte, nee, einen Weihnachtsbaum will er nicht in einer Hütte haben. Der ist ein sehr aufgeklärter, fortschrittlicher Mensch, ne? Aber er sagt, er möchte dieses Symbol nicht haben, weil das im Grunde sowas Antisemitisches wäre. Etwas gegen die jüdische Geschichte. Ich weiß nicht genau, wie die Begründung da ist, aber dass das ganz klar ist, ein Weihnachtsbaum kommt mir nicht in die Hütte. Fand ich einfach neu und lehrreich für mich irgendwie, um da mal irgendwie zu horchen, was da der Grund sein mag.
Das finde ich auch interessant. Also man muss ja auch sagen, natürlich gibt es auch das Chanukka-Fest, das Lichterfest ja auch noch. Und ja, also. Das ist ja auch eine interessante Tradition, die zeitlich kurz davor irgendwie gefeiert wird. Wenn ich richtig informiert bin, da ist aber persönlich das Eis dünn. Und man muss natürlich sagen, natürlich haben die Herrscher natürlich auch Weihnachten für sich gekapert. Das ist aber eine schwierige Geschichte. Da wollte ich heute eigentlich nicht so richtig hin. Ich wollte heute nochmal zum Jahrespunkt eine gute Stimmung verbreiten. Die Frage ist natürlich gibt es denn auch sowas wie ein Europe Direct Adventskalender? Wie ist das zum Beispiel in Steinfurt oder in Bremen oder auch in Kiel?
Ja, Veronika hat uns einen Adventskalender online.
Genau, der ist jeden Tag noch bis zum 24. einzusehen in unserer Story. Jeden Tag.
Auf
Europa-Bewegen. Also kommt gerne vorbei und schaut euch den mal an.
Genau, wir setzen das natürlich. Ganz wichtig, wir setzen das natürlich auch online und im Zweifel, da gucken wir auch, dass wir dann auch die Sachen hier verlinken. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man bei Europe Direct auch zum Adventskalender vorbeigehen. Es gibt andere Europe Directs, zum Beispiel, glaube ich, eins aus Portugal. Da, das ist immer eine ganz große Aktion. Da schicken Kinder Karten durch Europa mit Weihnachtssymbolen drauf. Finde ich auch ganz zauberhaft in diesem Sinne. Ja, ansonsten vielleicht auch noch ganz interessant mit diesen ganzen Bräuchen, die man da so hat, also die Adventszeit zum Beispiel, dass ja Weihnachten eigentlich im Prinzip das Interessante ist, dass es ja äußerst viele Feiertage sind, also mit praktisch, wenn man Heiligabend mitrechnet, drei Feiertage, aber auch schon diese Adventszeit. Ich glaube, es ist das Fest, was natürlich auch mit am huldvollsten praktisch ja begonnen wird. Die ganzen Fernsehprogramme haben ihre Weihnachtssendungen jetzt in der Ausstrahlung. Es gibt da zum Beispiel einen Sender, der zeigt jeden Abend 3 Weihnachtsfilme. Gut, das ist dann teilweise schon etwas anstrengend. Aber
und tatsächlich kann Weihnachten bei Familie Hockenstedt sehen.
Ja, das wird mit Sicherheit auch möglich sein. Also irgendein drittes Programm hat das mit Sicherheit. Und im Zweifel gibt es ja die Mediatheken und alles online. Genau wie diesen kleinen Podcast hier, Moin EU, von den Europe Direct Informationszentren. Ich muss tatsächlich auch sagen, wir haben ein bisschen schon die Zeit verplaudert. Eine kleine Abschiedsrunde wollte ich noch machen, indem ich einfach mal reihum frage, was ist denn für Kiel, für Bremen und für Steinfurt das Wichtigste an Weihnachten aus europäischer Perspektive? Jetzt bin ich mal gespannt. Willst du anfangen, Ralf?
Europäischer Perspektive? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass alle einfach mal eine Pause einlegen, dass es so einen Zeitpunkt im Jahr gibt, wo es man vielleicht sowohl, also in allen Bereichen, natürlich gibt es Menschen, die auch an Feiertagen arbeiten müssen, um den Laden am Laufen zu halten, keine Frage. Aber so ganz grundsätzlich ist das, glaube ich, eine ganz gute Zeit in Europa und in der Welt, um einfach mal ein paar Tage runterzukommen, in sich zu kehren und zu schauen, okay, wie war das Jahr für mich? Was möchte ich vielleicht im nächsten Jahr anders machen? Habe ich meine Ziele erreicht? Genau, also so Richtung vielleicht auch neue Vorsätze fürs nächste Jahr, aber eben auch einfach
zur Besinnung kommen, was?
Seele baumeln lassen.
Ah, sehr gut, sehr gut. Wie sieht es mit Bremen aus?
Ich würde mich dem Ralf sehr anschließen. Das ist natürlich sehr persönlich, die Einschätzung, aber ich glaube, ich empfinde es im Moment als sehr bewegte, aufrührende Zeiten. In Fragen auch, wie geht es weiter mit Europa? Vor dem Hintergrund, dass Amerika zum Beispiel dieses Strategiepapier rausgebracht hat. Was heißt das für uns? Kriegen wir unsere Sachen gebacken? Dass wir Mitgliedstaaten in der Europäischen Union eine klare Position finden, ohne den Kopf zu verlieren, ohne panisch zu werden, sondern wirklich nach vorne denken und Wege finden, wie wir, sag ich mal, die europäischen Werte tatsächlich auch leben und verteidigen können. Das sage ich natürlich auch, weil schon Freundinnen aus der Ukraine mit am Tisch sitzen. Auch das ist natürlich so ein Lackmustest. Ja? Wie können wir damit als EU alleine, ohne die NATO im Hintergrund, sprich mit den USA, damit umgehen, vernünftige Wege zu finden? Ich finde das eine große, große Herausforderung und denke, dass Weihnachten, ja, ich hoffe, dass zu so einer Klärung führt, dass man da irgendwie sich klar deutlicher wird, wie können wir weitermachen.
Vielen Dank. Und Steinfurt, wie sieht das Europe Direct Steinfurt?
Vielleicht kann ich da ein bisschen anschließen, weil gerade von Werten die Rede, da würde ich dann die Brücke zurückschlagen zur Weihnachtsgeschichte. Ich meine, das ist ja auch irgendwie eine Geschichte der Nächstenliebe. Kleines Kindchen liegt da ganz verwundbar in der Krippe, im Stall. Keiner hat es richtig vorher aufgenommen, die wussten nicht, wohin. Ich glaube, dass man irgendwie mit dieser Geschichte auch, und das ist dann auch gar nicht nur christlich, sondern irgendwie auch universell halt, weiß ich, auch eine Geschichte von Nächstenliebe, von Solidarität erzählen kann. Und ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen für die Tage und dann eben vielleicht anhand dessen ein paar Impulse zu gewinnen, um mit den großen Herausforderungen in Europa und ja eigentlich der Welt umgehen zu können.
Wow, das ist aber mal ein Statement, nicht schlecht. Ich sage schon mal Dankeschön an alle, aber ich habe jetzt zum Schluss noch eine, ja, wenn man so will, europäische Geschichte, bisschen Kulturgeschichte und die zeigt, wie Europa schon früher im Prinzip zusammengearbeitet hat. Und das Ganze geht eigentlich los mit einem Streit und zwar mit dem Streit, wo zuerst ein geschmückter Weihnachtsbaum öffentlich aufgestellt wurde. Und das geht um 3 Städte. Und zwar ist es einmal Straßburg, in Frankreich heute Sitz des Europäischen Parlaments. Es geht um die lettische Hauptstadt Riga und es geht um die estnische Hauptstadt Tallinn. Also die Geschichte geht so, dass die lettische Hauptstadt Riga für sich reklamiert, dass da 1510 der erste geschmückte Tannenbaum öffentlich aufgestellt wurde. Da sagt aber jetzt Estlands Hauptstadt, nein, in Tallinn. Bei uns also, da stand schon 1441 ein geschmückter Baum. Und tatsächlich weiß man aus Chroniken des ausgehenden Mittelalters, dass bereits früher in Straßburg für die Gemeinde Tannen gekauft wurden, um die öffentlich aufzustellen. Aber vom Schmücken steht da nichts. Das Interessante jetzt bei Riga und Tallinn ist, wer die Bäume geschmückt da aufgestellt hat. Das waren nämlich die Bruderschaften der Schwarzhäupter. Wer ist das? Das sind unverheiratete Kaufleute gewesen aus Bremen, aus Hamburg, aus Kiel und aus anderen norddeutschen Städten praktisch, die sich da in einem Kaufmannsbund der Hanse zusammengetan hatten und da ihre Hansequartiere hatten. Und man muss sagen, diese Schwarzhäupter, die hatten dann Clubhäuser, wird man heute sagen, in den jeweiligen Hauptstädten, also in Tallinn und in Riga. Und die haben es da richtig krachen lassen. Nicht? Und die hatten die Idee, da einen geschmückten Baum öffentlich aufzustellen. Das Ganze ist auf jeden Fall aus dem Mittelalter überliefert. Und wieso schmücken wir überhaupt einen Baum? Naja, das geht tatsächlich wieder zurück auf die Germanen und Römer. Die haben nämlich angefangen, einen Apfel an den Baum zu hängen. Und die Kirche hat dann praktisch das Ganze abgeleitet, ja, dass man da den Paradiesbaum nachbilden wollte, an dem Eva und Adam sich dann bedient hatte. So ungefähr ist die Geschichte. Ich finde das sehr schräg und ich finde es ein schönes Beispiel für europäische Zusammenarbeit, dass in Osteuropa deutsche Kaufleute geschmückte Weihnachtsbäume aufgestellt haben und das Ganze dann auch in die Welt rausgegangen ist und wir heute überall geschmückte Bäume haben, selbst in Singapur und Saudi-Arabien, was man gar nicht so denken würde. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Das war's mit Moin EU für das Jahr 2025. Und ich sage noch mal einmal, vielleicht war früher mehr Lametta, aber jetzt ist erstmal Weihnachten. Vielen Dank. Das war Moin EU. Der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortlich für US-Radio 104,8 war Europe Direct Landkreis Osnabrück Michael Steinkamp. Moin EU gibt es hier auf US-Radio 104,8 und auf allen gängigen Streaming-Plattformen.